In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die mobile temporäre Videoüberwachung. Wahrscheinlich kennst du einen Videoturm. Groß geworden ist das Thema auf Baustellen. Im Moment gilt es allerdings auch für alles, was temporär schützenswert ist. Wenn du Errichter bist und in diesem Business Fuß fassen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge für dich spannend. Eingeladen habe ich für die Interviewfolge nämlich den David Smitschek von Smitschek Consulting. Er kennt sich da super aus. Bleib am besten dabei. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In dieser heutigen Interviewfolge habe ich den David Smitschek von Smitschek Consulting EK aus Braunschweig eingeladen. Wir reden über die mobile temporäre Videoüberwachung. Den Videoturm. Ich glaube, das Wort Videoturm ist so ein bisschen das Schlagwort in der Branche, aber mobile temporäre Videoüberwachung klingt wesentlich sympathischer. Darum sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber David.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
David, sag mal, nochmal kurz, ich habe dich schon vorgestellt, aber wer bist du eigentlich und wie bist du auf dieses Thema, Business-Thema mobile Videoüberwachung eigentlich gekommen?
Erstmal muss ich sagen, spannend, dass ich jetzt mal in dieser Rolle sitze. Ja. Normalerweise frage ich die Leute und jetzt werde ich mal gefragt. Sehr spannender Rollenwechsel einmal. Ja. Danke Stefan für die Frage. Also ich bin David Smitschek, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Braunschweig, bin jetzt seit 10 Jahren in der temporären mobilen Videoüberwachungswelt zu Hause. Mhm. Begonnen hat das 2016 zu einer Zeit, wo das Thema mobile Videotürme, man kann sagen, noch in den Kinderschuhen steckte. Und ich bin damals aus einer ganz anderen Branche dann wie die Jungfrau zum Kinde eben dort reingerutscht. Fand das Thema aber spannend und begleite das jetzt, wie gesagt, seit 10 Jahren. 5 Jahre davon war ich bei einem großen Player, den die meisten wahrscheinlich auch kennen, Leuchten mit grünem Licht. Mittlerweile machen das schon ein paar mehr, aber das ist sozusagen das Original. Ich war knapp 2 Jahre dann nochmal bei einem Errichterbetrieb, das auch aus dem Errichtergeschäft in dieses Metier rein wollte und habe dann da das Ganze nochmal aufbauen dürfen. Und wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde in diese doch sehr spannende Branche gekommen.
Und dann hast du dir überlegt, du gründest eine Unternehmensberatung, um Errichter, ich sag mal, beide auf dem Weg zu betreuen. Was hat dich an dem Markt so fasziniert?
Ja, da müsste man noch ein Stück weit zurückgehen. Also vor 2016 habe ich Baumaschinen verkauft und vermietet. Und in der Zeit war ich natürlich viel auf Baustellen unterwegs. Mhm. Und ich habe, weiß nicht, wie etliche Anrufe bekommen von meinen damaligen Kunden, die mir dann gesagt haben, hier ist wieder was gestohlen worden. Ob das eine Bagger, eine Rüttelplatte, ob das Diesel war, völlig egal. Es ist ja alles irgendwie werthaltig auf diesen Baustellen. Sehr. Und als dann damals diese Anfrage kam, es war seinerzeit ein Headhunter, der mich anrief und sagte, Mensch, da gibt es ein Unternehmen, das möchte in Deutschland Fuß fassen und der sucht da sozusagen ein paar Pioniere, die dieses Geschäft wirklich mit aufsetzen wollen. Und dann habe ich dann eben gehört, was das ist, worum es geht und dachte mir, das ist doch die perfekte Lösung für ein unfassbar großes Problem. Mhm. Also durfte ich diese Chance erkennen und vor allen Dingen auch ergreifen und dann haben im großartigen Team dann entsprechend daran arbeiten, diese Produkte im deutschen Markt zu etablieren. Was damals nicht so einfach war, in Anführungsstrichen, wie es heute ist. Heute gibt es andere Voraussetzungen und Herausforderungen vor allen Dingen. Damals war es dann eher so, dass man das Produkt doch sehr tief erklären musste, wozu brauchst du das, wie funktioniert das, und vor allen Dingen die Preissituation war noch eine andere, das heißt, man war da preissensibler als heute eigentlich. Und dann gab es dann auch die Frage, ja, dann werde ich dann überwacht und die lustigste Geschichte war dann mal, ja, und wenn ich jetzt Nein sage zu deiner Anfrage, dann schickst du mir dann irgendeine Bande hierher, die mir dann den Bauhof leer macht. Meine Antwort war dann klassischerweise immer, ja, ich muss ja einen Bedarf wecken, also mach's lieber vorher. Haben wir natürlich nicht gemacht, aber war natürlich immer ganz lustig und so konnte man sich dann entsprechend auch mit ein bisschen Witz und Charme dann etablieren und mit den ersten Systemen, die wir dann platziert haben, hat sich das dann natürlich auch sehr schnell umgesprochen, weil das Problem, wie ich schon sagte, gelöst worden ist. Mhm. Und selbst heute, wo wir auch über dieses Thema sprechen und eigentlich jeder schon weiß, worum es geht, haben wir immer noch Baustellen, Diebstähle in einem Bereich von über 220 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Also es ist immer noch genug Luft da, sozusagen, um dieses Produkt weiterhin zu etablieren.
Dann bist du also schon wirklich lange am Start. Also wie hat sich denn der Markt, du bist ja 2016 am Start, bis heute entwickelt?
Ja, Zum Ende des Jahres 2016 waren es roundabout 300 Systeme online im deutschen Markt. Heute sprechen wir Zahlen von Ende 2025, sind es jetzt, die ich ausspreche, sind wir bei 21.000 Systemen. So. Mhm. Wir haben damals also ungefähr 3-4 Marktbegleiter gehabt, die diese 300 Systeme für sich beansprucht haben. Heute sprechen wir von 80 plus Marktbegleitern, die wir ermittelt haben in unserer eigenen Marktanalyse, um mal so ein bisschen zu beleuchten, was geht denn da eigentlich ab? Mhm. Und spannend sind da zwei Zahlen. Wir haben 2024 haben wir die erste große Analyse mal gemacht und da konnten wir feststellen, dass 90% des Turmbestands, was zu dem Zeitpunkt dann draußen war, konnte man den Top 10 zuordnen. Letztes Jahr haben wir die Zahlen evaluiert und dann hat sich die Zahl verändert. Von den Top 10 haben sie nur noch, also 83% des Turmbestands haben die Top 10 nur noch sozusagen für sich beansprucht. Das heißt, alles, was von unten nachkommt, übt natürlich auch Druck auf die Top 10 aus. Na, regionale Nähe spielt da eine große Rolle, aber es sind auch viele andere Parameter, die da natürlich mit reinkommen.
Verstehe ich. Das Ding ist groß geworden und ja. Dann hast du dir gedacht, du gründest gleich
ja, genau,
deine mal zwei Unternehmen, ja? Also
ja, ich habe sie nicht in Kaskade gegründet. Ich habe 2023 war dann der Moment, als ich die ersten Anfragen aus meinem Netzwerk bekommen habe. David, du hast es jetzt schon zweimal gemacht und auch nachweislich irgendwie geschafft, mit einem guten Team, nie alleine, immer mit einem guten Team, zwei Unternehmen in dieser Branche mit aufzubauen, die dann entsprechend nachweislich erfolgreich waren. Jetzt will ich das auch machen. Also, wie mache ich das? Also, wo kriege ich zum einen die Systeme her und wie schaffe ich daraus wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen? Und das war so ein Stück weit meine Blaupause. Die Idee war geboren und warum nicht eben dieses Wissen in Anführungsstrichen verkaufen und Unternehmen dabei helfen, diese doch teilweise massiven Schmerzen, die man da erleidet, weil wir in einem unfassbar kapitalintensiven Geschäft unterwegs sind, eben diese Schmerzen nicht zu machen, sondern eben von Anfang an, also sei es rechtlich, versicherungstechnisch, datenschutzrechtlich, erstmal sich wirklich auf ein tolles Fundament zu stellen, auf dem man dann aufsatteln kann und nicht hinterher immer versuchen muss, das Fundament anzubauen, sondern wirklich erstmal hier richtig starten und dann aufzubauen und dann möglichst schnell in die Skalierung zu gehen. Weil wir haben ein standardisiertes Produkt, ja. Und das darf dann auch schnell gehen, wenn man dann eben auch die richtige Kapitaldecke mitbringt. Von welcher Quelle sie auch immer kommen. Sind es Eigenmittel, ist es bankenfinanziert, ist es investorenfinanziert. Das muss aber trotzdem immer wieder gleichzeitig gut aufgestellt sein. Mhm. Das ist also das eine. Das ist also das erste Unternehmen, das ist dann Smeetje Consulting, das ist 23 geboren. Ich habe dann 2024 meinen Kollegen Alex mit dazu gewonnen, der ebenfalls unfassbar viel Erfahrung in dem Bereich mitbringt, hat auch als Vertriebsleiter agiert, so wie ich vorher. Und wir haben dann 24 angefangen, auch die erste Anfrage zu bekommen. Schön, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die aus der Zusammenarbeit mit Kunden entsteht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt brauche ich aber auch die Leute, die es tun. Und weil wir beide ja auch schon mal Vertriebsleiter gewesen sind, wie gerade erwähnt, mussten wir auch damals Leute rekrutieren und einstellen. Und auch das hat ja nachweislich ganz gut funktioniert. Dann haben wir uns beide angeguckt und haben uns gedacht, gut, dann suchen wir die halt. Die richtigen Leute. In dem ersten Step waren das Vertriebsmitarbeiter. Das ist auch unsere größte Expertise gewesen bisher, dass wir gesagt haben, gut, dann suchen wir dir die, ich sage mal ganz wertschätzen, die Baustellenrampensau, die also wirklich rausmarschiert. Also nicht irgendwie nur Online-Termine macht, sondern wirklich rausmarschiert, auf die Baustelle rausgeht und penetriert bis zum Abwinken. Du musst in der Lage sein, und damit habe ich auch immer in der Zusammenarbeit mit den Bewerbern relativ früh zu erkennen gegeben, auf was sie sich da einstellen. Du verkaufst ein Produkt, was du eigentlich nicht brauchst auf der Baustelle. Wenn wir jetzt in Baustellen denken, du brauchst einen Radlader, du brauchst einen Kran, du brauchst Material, whatever, du brauchst aber nicht zwangsläufig einen Sicherheitsturm, außer es ist zu spät. Ja. Dann baust du ihn wieder. So, das heißt also, du musst jeden Morgen Bock haben, aufzustehen und dir 99 Mal ein Nein abzuhören. Irgendwo ist das eine Jahr. Aber 99 Mal hörst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, zu teuer, hab schon wen anders, whatever. So. Und das wird ja auch nicht leichter. Die 80 Marktbegleiter, die nun mal da sind, die machen ja auch Druck. Ne? Und so haben wir dann aber wirklich gute Leute herauskristallisiert. Und das machen wir jetzt eben auch nicht nur mit dieser einen Frage, sondern natürlich haben wir da auch andere Strategien. Suchen wir da aber eben auch Vertriebsleute für unsere Kunden. Weiterentwickelt haben wir das dann auch im Bereich Servicetechniker. Das ist eigentlich fast noch ein größerer Schmerz, in Anführungsstrichen, als bei den Vertriebsmitarbeitern. Aber erstmal muss es verkauft werden, bis ich danach dann technische Herausforderungen habe, die ich lösen muss. Wir haben auch schon Innendienstler eingestellt, oder nicht wir, aber gesucht, und der Kunde hat es eingestellt. So, dann ging es dann so weit, dass es dann hieß, super, jetzt haben wir hier die branchenfremden Mitarbeiter, weil wir nicht in unserem eigenen Netzwerk groß rumwühlen, weil dafür ist die Branche natürlich zu klein, da machst du dir sehr schnell einen schlechten Namen. Das heißt, du stellst branchenfremde Leute ein als Kunde, dann musst du dir auch so ein Stück weit vorbereiten auf den Markt. Was erwartet dich denn dann draußen? So, dann ist so das Coaching noch ein Stück weit entstanden, und der liebe Alex hat dann auch den Datenschutz, den externen Datenschützer gemacht. Und somit haben wir so ein schönes, rundes Paket geschnürt, um dann die Kunden wirklich nicht nur darauf vorzubereiten, sondern aktiv im Alltag dabei zu unterstützen, ihre Skalierungsziele zu erreichen. So, und ganz zu Beginn machen wir das in der Regel immer noch mit einem Businessplan, den wir für diese Branche gebaut haben. Dass wir dann also am Ende einer Businessplanung mit dem Kunden gemeinsam sagen können, deine Ziele, dein finanzielles Budget, was auch immer jetzt hier irgendwie Parameter sind, am Ende des Tages wissen wir, macht das für dich Sinn oder nicht? Und auch wenn das heißt, es macht keinen Sinn, dann ist das für die Kunden meistens sehr viel mehr wert, als irgendwie dort rein zu marschieren, sehr viel Geld zu verbrennen und dann das alles wieder rückabzuwickeln, wenn ich das im Vorfeld weiß und dann auch noch weiß, wie ich es tun muss, weil dieser Businessplan ist gleichzeitig auch noch Fahrplan, dann erleichtert das doch so einiges. So, das ist also der eine Baustein, das habe ich davon schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und das andere war dann eine lange Idee von mir schon, einen Marktplatz zu bauen, der diese Videotürme oder mobile temporäre Videoüberwachung bündelt und auch auf eine Art und Weise vergleichbar macht. 80 Marktbegleiter haben wir. Wenn ich als Kunde das erste Mal mit diesem Produkt involviert bin, muss ich mich also dann jetzt durch 80 Angebotslogiken, 80 Produktlogiken durcharbeiten, und ich habe immer noch ein Produkt, was mich eigentlich nicht in Anführungsstrichen interessiert. Ich muss es aber machen, weil es vielleicht eine Company Compliance ist. Ich muss es machen, weil es die Versicherung voraussetzt. Ich muss es machen, weil der Bauträger es sagt, oder es ist was passiert. Also will ich doch schnell einen Vergleich herstellen, auf der Produktebene. Preis spielt logischerweise auch immer noch eine Rolle. Jetzt wird es eher noch preissensibler, als es eh schon war. Aber ich habe eben die Möglichkeit, über unseren Marktplatz gardab.de jetzt Produkte miteinander zu vergleichen und kann innerhalb kürzester Zeit dann auch so ein System buchen. Es wird mir geliefert und es passiert genauso, als wenn ich mich da also durchkämpfe und lange Angebotsvergleiche machen muss. Das ist so, sind diese beiden Firmen, über die wir jetzt also gerade reden.
Das ist eine schlaue Konsequenz, also von A nach B nach C. Für mich bist du eigentlich so die universelle Waffe. Ich will mich dem Business stellen. Erzähl mir mal, wie das geht. Und brauche ich Personal? Bitteschön, helfe ich dir auch. Weil man, der Klassiker beim Errichter ist ja so, mein Personal ist ausgelastet. Das bestehende Personal kann es nicht machen. Ich brauche zusätzliches, ja. Sei es auf der Baustelle, sei es zum Installieren.
Ja, cool. Ja, gerade am Anfang ist das oftmals der Tenor, das machen wir mal eben schnell mit. Das geht auch eine gewisse Zeit lang gut, weil bei bis 10 Türme, sage ich mal, machen die in Anführungsstrichen relativ wenig Aufwand. Man sieht zwar so einen Turm, man glaubt, er macht keinen Aufwand, aber er macht ihn trotzdem. Und das ist immer so das große Unterschied zu einer fest installierten Kamera. Die Kamera ist dieselbe, ob sie an der Wand hängt oder am Turm hängt, aber die Umgebung ist eine andere. Ein Videoturm steht immer da, wo ich viel mehr Dynamik habe, als da, wo eine Festinstallation dran ist. Und da fängt das dann meistens schon mit den Problemen an. Wie richte ich sie ein? Wie sensibilisiere ich dann auch die Mitarbeiter an der Leitstelle, also die Operatoren? Wie muss ich mich da verhalten? Gerade wieder, wenn wir an Baustellen denken, jetzt sagt der Alarmplan 17 Uhr, ist scharf. Jetzt laufen da aber noch 4 Leute mit dem Helm rum und Warnweste. Da steht noch ein Betonmischer. Rufe ich jetzt die Polizei an?
Ich glaube nicht. Das sieht authentisch aus.
Ja, genau. Das ist so das plakativste Beispiel. Also muss ich einen anderen Weg gehen und dann doch erstmal den Ansprechpartner anrufen. Aber da haben wir schon alles erlebt. Deswegen, das ist so das plakativste Beispiel, wo man schon Fehler machen könnte, theoretischerweise. Aber es gibt natürlich komplexere Sachen. Ne?
Ja. Okay. Jetzt heißt mein Podcast Brandschutz to go, ist meistens so ein bisschen, wo siehst du denn die Überschneidung zwischen dieser physischen Sicherheit und dem Brandschutz?
Das ist eine gute Frage. In meiner Welt ist Brandschutz oder Brände kommen ja dann vor, wenn leerstehende Objekte zum Beispiel irgendwo abgesichert werden. Oder auch Rohbauten zum Beispiel. Wenn Rohbau brennt, hast du auch gleich ein Riesenthema. Das heißt, da spielt Brandschutz ja noch eine untergeordnete Rolle. Aber wenn so ein Rohbau abbrennt, hast du auch gleich richtige Themen. Ja? Oder der Baukran, der daneben steht, was auch immer. Das heißt, wir sind so ein Stück weit der Vorläufer, wenn man so will, von dem Brandschutz. Weil wir diejenigen dann ja erkennen wollen, sobald sie das Gelände betreten, dann sollen sie ja doch bitte das Gelände wieder verlassen. Das heißt, sie werden per Lautsprecher angesprochen. Sind die jetzt beratungsresistent, dann kann ich dann noch den Sicherheitsdienst und oder Polizei dann entsprechend anrufen, in der Hoffnung, dass sie nicht so schnell sind, als dass dann da eingegriffen werden könnte. Im Grunde genommen finde ich Brandschutz aber ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema, aber auch gleichzeitig ein sehr spannendes Thema. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass die Turmbranche, und es gibt ja Möglichkeiten, da vielleicht auch nochmal ein bisschen, ja, der ganzen Sache etwas mehr Beachtung schenkt. Ja? Es gibt mobile Systeme. Ich bin gerade mit einem Partner dabei, vielleicht auch mobile Brand, jetzt muss ich überlegen, Warnanlagen, also keine Meldeanlagen, aber dann doch salonfähig zu machen, sodass wir sie dann auch in dem Turmkontext sozusagen immer gleich mit etablieren und mit vermarkten können. Ne?
Sag mal so aus deiner Perspektive, warum wird denn Sicherheit oft erst ernst genommen, wenn etwas passiert?
Weil wir immer erst aus Schmerzen lernen müssen. Ja, wir als Menschen sind ja alle gleich. Ja. Ja, es gibt ja im Prinzip zwei Startszenarien oder drei, sagen wir mal drei Startszenarien. Entweder gleich zu Beginn eines Projekts, wenn wir wieder an Baustellen denken, dann wenn in dem Rohbau die Werte langsam verbaut werden und das dritte ist, dann entsprechend ist es zu spät, ist schon was passiert. Ja, und das ist der größte Schmerz, dann darf es schnell gehen, dann spielt auch Preis in Anführungsstrichen keine Rolle mehr.
Ja,
aber das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Es ist eigentlich etwas, womit sich keiner beschäftigen will, bis zu dem Zeitpunkt, wenn es passiert. Und es ist egal, ob das jetzt ein mobiler Turm ist, ob das eine Festinstallation beim Juwelier ist, in Anführungsstrichen, oder es ist dann eine VPN-Tunnel-Einrichtung auf dem Handy, weil da mal irgendwas passiert ist. Ne? Wenigsten denken eben so weit, dass ich im Vorfeld schon die eine oder andere Vorbereitung hätte treffen können und sollen.
Mhm. Ja? Jetzt hast du uns vorhin erzählt, es gibt schon genügend Marktbegleiter. Wo geht denn der Markt hin?
Ja, ich hatte schon erwähnt, preislich bewegen wir uns gerade auf einem sehr schmalen Grat, sage ich jetzt mal. Da passiert ganz viel. Also der Markt ist disruptiv ohne Ende im Moment. Die Anzahl der Marktbegleiter steigt, aber gleichzeitig wird sie auch demnächst irgendwann wieder sinken. Also ich habe meine eigene Theorie. Es wird dann Zukäufe geben, die größeren kaufen dann vielleicht mal kleinere weg. Es wird auch Fusionen geben, gab es jetzt auch am Anfang diesen Jahres schon mal eine. Das heißt, zwei große Player, also zwei großen Playern wird einer. Und irgendwann werden auch einige Leute sagen oder einige Dienstleister sagen, ich kann mir das nicht mehr erlauben, wenn der Preis denn eben noch weiter runtergeht. Die Anzahl der Systeme wird auf 50.000 steigen. Dann ist eine Marktsättigung sehr wahrscheinlich erreicht. Die Zahlen sind im Zuge von diversen Analystenunternehmen dann mal entstanden, weil dieser Markt ist in einer umfassenden Umgebung, nicht Umgebung, sondern Bewegung. Wir haben immer wieder Wechsel von Inhabern. Und diese Inhaber sind meistens Family Offices oder Private Equity Firmen, die auch sehr viel Geld sozusagen dafür bereitstellen können. Und die machen im Vorfeld natürlich eine Due Diligence. Das bedeutet, die machen eine Analyse, was gibt der Markt so her, wo wird er sich hinentwickeln. Und diese Analysten haben dann eben mal diese Zahlen vor einiger Zeit festgestellt. Also bis zum Ende des Jahrzehnts können es 34.000, 35.000 Systeme sein und die Marktsättigung 50.000. Das heißt, da sind wir wahrscheinlich 2035, spätestens wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Jahren. Ja. Und es wird sich dann mit den Türmen, wird sich dann natürlich als Knotenpunkt natürlich noch weitere Punkte werden sich andocken. Also ich sage mal Robotik, Drohnen, Brandwarnanlagen und was es da so alles gibt, Radartechnologie, Drohnendetection und so weiter. Das heißt, dieser Turm wird sich immer mehr weg vom Standalone hin in Richtung Knotenpunkt, Sicherheitsknotenpunkt entwickeln, kann man so sagen, den ich halt überall einsetzen kann und so bestücken kann, wie ich ihn gerade brauche. Aber es wird trotzdem weiterhin ein hochskalierbares System bleiben. Der Großteil davon wird standardmäßig 2, 3, 4 Kameras haben, je nach Ausführung. Und den stelle ich halt darin, was dem Preis schützenswert ist. Genau.
Mega spannend. David, wie sieht denn die Zukunft, wie sieht deine Vision aus?
Ja, das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, weil vielen Unternehmen fehlt nämlich sowas immer. Und ich zitiere da immer gerne Steve Jobs, der damals gesagt hat, ich möchte in der Delle ins Universum hauen. Die Delle ist schon drin. Die kriege ich da logischerweise nicht mehr rein. Und wenn, dann würde sie auch nie so groß werden, wie Steve das geschafft hat.
Nein, das ist schwierig, aber man kann es mal denken.
Man kann es mal denken, aber ich fand es als Impuls oder als Inspiration ganz gut. Also ich habe mit der Beratung habe ich natürlich verfolge ich das Ziel oder die Vision, dass wir in diesem Markt diese kleine Nische in dieser Sicherheitsbranche, dass wir sie auf einem qualitativ sehr hochwertigen Level heben können. Weil es gibt Bereiche in der Sicherheitsindustrie, die sind ja doch irgendwie in Verruf geraten. Ne, es funktioniert nicht so richtig oder man hofft mehr, als dass das irgendwie so richtig funktioniert. Und da möchte ich ganz gerne meinen Beitrag dazu beitragen, dass die Unternehmen wissen, wie müssen sie ein Produkt anbieten? Was muss das Produkt können, um am Ende wirklich den Kunden nicht nur ein gutes Gefühl zu verkaufen, sondern es auch wirklich entstehen zu lassen, weil das Produkt funktioniert, weil die Dienstleistung funktioniert, weil wir da Prozesse implementieren, die einfach auch für den Kunden eine unfassbar geile Customer Journey abbilden. Weil das erleben wir in Deutschland natürlich auch. Wir sagen immer nicht umsonst Servicewüste Deutschland. Und es ist eigentlich sehr einfach in diesem Geschäft ohne Preisdruck, ohne da mitspielen zu müssen, sich da abzuheben. Ja, das ist also die eine Vision und die andere, oder die eine Vision für das Beratungskontext und die andere Vision für GARDAP ist dann sozusagen, da schließt sich dann so der Kreis, dass diese Marktteilnehmer, die ja so gut aufgestellt sind, die dann bei GARDAP zu bündeln, um dann allen Kunden, die von außen dann kommen und vielleicht auch immer noch das erste Mal in Berührung kommen damit, das Vertrauen zu haben, dass das, was ich da sehe und finde, vergleichen kann, buchen kann, dass das die Player sind, die ich auch wirklich sozusagen bezahlen möchte.
David, ich sag mal vielen Dank. Das war jetzt sehr ausführlich und gründig.
Ja, trotzdem kurz und knackig. Ich danke für deine Zeit, Stefan.
Also für alle Zuhörer, die sich in dem Business mobile temporäre Videoüberwachung, also dem Videoturm, mal damit beschäftigen möchten und sagen, Mensch, das könnte ich selber anbieten, dann nimm doch bitte mit dem David Smitschek von Smitschek Consulting e.K. aus Braunschweig Kontakt auf. Vielen lieben Dank.
Ich würde mich freuen. Danke, Stefan.